Bevor es jetzt gleich losgeht mit der aktuellen Menschfolge, habe ich eine Bitte an euch. Und zwar könnt ihr gerade für uns abstimmen beim Deutschen Podcastpreis in der Kategorie Beste NewcomerIn. Kann Mensch theoretisch gewinnen, wenn genug Leute abstimmen. Das heißt, ich hoffe, dass alle meine HörerInnen sich jetzt mal die Zeit nehmen und auf den Link zum Podcastpreis klicken und dafür sorgen, dass Mensch einen Preis gewinnt. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. So, würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Und der Heiko bestimmt auch. Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. Mensch. Es ist der Sommer 2008 in Südfrankreich. Wir befinden uns an der Mittelmeerküste, genauer gesagt in Marignan. Eine Stadt nicht ganz so groß wie Pinneberg, 33.000 Einwohner. Immerhin liegt hier der Flughafen Marseille-Provence, aber das war es auch schon. Marignan ist eine Arbeiterstadt. Der einzig wirklich relevante Arbeitgeber ist Airbus Helicopters. Das ist die Firma für Hubschrauber. Auf dem Höhepunkt kommt fast die Hälfte aller Hubschrauber weltweit von hier. Es gibt nicht viel zu tun in der Stadt. Und genau hier schraubt gerade ein Monteur an einem Hubschrauber rum. Der Schweiß rinnt in den Körper runter. Es ist so heiß, dass er sein Arbeitshemd auszieht. Er hat jetzt nur noch eine graue Latzhose an. Ein Träger ist nach unten verrutscht. Sein Gesicht ist ölverschmiert. So stelle ich mir das auf jeden Fall vor. Naja, sein Name Baptiste. Nach seiner Schicht setzt er sich auf seinen Roller und fährt die kurze Strecke zum einzigen Fitnessstudio im Ort. Dann pumpt er erbarmungslos wie fast jeden Tag. Aber heute ist es irgendwie anders. Er fühlt sich beobachtet. Und er hat recht. In diesem Sommer 2008 wird Baptiste Giappiconi entdeckt. Er stammt aus Marseille, er ist 18. Und innerhalb kürzester Zeit wird Karl Lagerfeld ihn zum berühmtesten Männermodel der Welt machen und sein ganzes Leben auf den Kopf stellen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mensch, Karl Lagerfeld. Mein Name ist Elena Gruschka, ich bin Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin und bei mir ist mein Kollege Heiko Beer. Du bist immer noch auf Platz 3, immerhin nach Frauke Ludewig, die ist noch vor dir.
Aber immerhin noch 3.
Ich bin immerhin ja auch, noch 3, du bist nicht abgestiegen.
Ja.
Aber ein bisschen anstrengen kannst du dich schon noch, finde ich.
Ja, es ist aber auch monumental, wer da vor mir steht.
Das stimmt, auf die 2, naja. Na, die Frauke ist schon eine gute, das stimmt. Das ist jetzt schon die letzte Folge von Karl.
Ja.
Folge 4 von 4. Wir haben sehr viele Sachen recherchieren wollen zu heute. Hast du das alles gemacht? Die ganzen Filme geguckt, von denen du behauptest hast, dass du sie guckst und so weiter und so fort.
Sicherlich.
Naja.
Alles
das
erledigt.
Frage ich dann nachher nochmal ab, ne?
Ganz am Ende.
Aber mal ganz kurz was vorneweg, ne? Der Karl, über den wir in dieser Folge reden werden, der sieht übrigens gar nicht mehr so aus wie der Karl, über den wir letzte Folge geredet haben.
Ja.
Heiko, wenn du an Karl Lagerfeld denkst, welches Bild hast du da vor Augen?
Also ich hatte ganz, ganz lange das Bild eines dicken, älteren Herrn vor Augen und dann ganz, ganz lange das Bild eines sehr dünnen, älteren Herrn. Und jetzt ist das Bild von dem dicken Mann ist quasi ausgelöscht. Ich weiß das gar nicht mehr so ganz genau, wie der aussah.
Ich habe das nochmal gegoogelt, der hat auch sehr schlechte Zähne, also auf manchen Fotos zumindest. Also ich habe wirklich nur das dünne Karl-Bild vor Augen, wenn ich an ihn denke.
Heute, ja, sag ich ja.
Nee, aber ich habe noch nie das Dicke gehabt.
Nee?
Nee.
Doch.
Nee, der ist für mich auch, glaube ich, erst dann interessant geworden, als er dann so mit den jungen Leuten so abhing. Mit den jungen, coolen Leuten. Aber um nochmal das so ein bisschen genauer zu beschreiben, also nach Jacques Tod bis ins Jahr 2000 wiegt Karl über 100 Kilo bei einer Körpergröße von 1,80 Meter. Innerhalb von 13 Monaten nimmt er dann radikal ab, über 40 Kilo. Er hat einen Arzt und einen Koch, die eine Diät direkt auf ihn abstimmen. Und hat er nicht sogar mal behauptet, dass er sich nur von Cola Light ernährt?
Ja?
Ja, erinnere ich mich irgendwie dran.
Okay.
Karl ist sehr streng mit anderen, weil er sagt, man muss sich einfach nur entscheiden, wie man aussehen will und dann einfach durchziehen. Einfach so. Was er ein bisschen unter den Tisch fallen lässt, ist natürlich, dass er stinkreich ist und sich, wie gesagt, ein ganzes Abnehm-Team leisten kann und dass jetzt auch nicht jeder so streng mit sich selber ist wie er. Heute gibt's ja Ozempic. Hast du davon schon gehört? Diese Abnehmspritze?
Schon, aber du müsstest mir tatsächlich jetzt genauer erklären, was der Deal damit so ist.
Mit Ozempic?
Ja.
Also Ozempic ist eine Spritze, die wurde in Amerika erfunden, um Diabetes Typ 2 Patienten zu helfen, Gewicht abzunehmen. Also es ist wirklich stark übergewichtige Menschen, dass sie dann eben das Typ Diabetes 2 in den Griff bekommen.
Ja.
Diese Spritze, die kurbelt einmal den Stoffwechsel an. Und außerdem hat man keinen Hunger mehr. Und ich kenne Menschen, weil die wird auch in Deutschland verschrieben.
Ist das eine neue Sache?
Es ist relativ neu. Also seit ein, zwei Jahren. Mhm. Wahrscheinlich in Amerika schon ein bisschen länger. Aber ich kenne in Deutschland auch Personen, die das machen, die das aus Gewichtsgründen machen, also die das genommen haben zum Abnehmen und die extrem abgenommen haben. Also ohne Blut, Schweiß und Tränen. Die ist allerdings auch teuer. Ich will damit sagen, dafür braucht man auch Geld. Aber nur in Anführungsstrichen sowas wie 300 Euro im Monat oder sowas. Also was anderes als Fitnesstrainer und Diät und so. Und das ist schon krass. Ich will dafür auf gar keinen Fall Werbung machen, weil man weiß nicht, was die Side-Effects sind. Also
aber
zum
Moment,
Beispiel,
man muss sich das permanent dann weiter
einmal
spritzen?
Einmal im Monat spritzt man sich das, genau. Okay. Wenn man aufhört, dann hat man Jojo und krassen. Es sei denn, man stellt seine Ernährung um. Also man hat überhaupt keinen Hunger mehr oder beziehungsweise keinen Appetit mehr oder viel weniger und kann dadurch natürlich sehr darauf achten, was man isst, wenn man jetzt richtig gut drauf ist. Aber es ist natürlich auch gefährlich, weil man dadurch auch leicht in eine Magersucht abrutschen kann.
Ich
also,
wollte gerade sagen, das klingt aber auch irgendwie nicht. Also ich verstehe den,
nicht gesund.
Ich verstehe den Leidensdruck vielleicht auch, aber klingt es. Ärzte empfehlen das sicher nicht, oder?
Na, ich kenne Ärzte, die das verschreiben. Ja, ja, also die das auch, okay, auch Frauen zum Abnehmen speziell verschreiben. So. Also,
mit dem Hinweis, aber jetzt bitte auch alles andere ändern.
Genau.
Ja, tut man dann aber doch nicht, oder?
Tut man dann auf gar keinen Fall. Wenn du merkst, du nimmst einfach ab, ohne irgendwas zu tun. Aber es gibt schon so Sachen wie Bauchspeicheldrüsenkrebs wird damit in Verbindung gebracht. Also es gibt schon so ein paar Sachen, die jetzt nicht so geil sind. Und es wird einem wohl auch sehr schlecht. Also gerade am Anfang. Mir wäre es auf jeden Fall auch zu krass, also weil das greift schon sehr stark in den eigenen Stoffwechsel ein. Man weiß nicht, ob der sich hinterher je wieder normalisiert dann oder ob er dann das ins Gegenteil umschlägt. Ne?
Okay, gibt keine Langzeitbeobachtung sozusagen. Nee. Okay.
So, jetzt wissen wir also, wie Karl 2008 aussieht. Okay. Deswegen zurück zu Baptiste, dem Hubschraubermonteur. Karl hat Baptiste entdeckt. Naja, so ist auf jeden Fall die Erzählung. Aber so ganz stimmt das nicht. Baptiste, der Mechaniker, ist bereits bei der Modelfirma MGM unter Vertrag, als er Karl kennenlernt.
Ja, also MGM ist eine große Nummer im Model-Business. Die haben zwischendurch mal rund 1500 Models unter Vertrag. 2008 gibt es die aber tatsächlich erst ein Jahr. Marco Sinervo ist der Gründer. Und die kommen nämlich tatsächlich aus Deutschland. Aus Hamburg, genauer gesagt. Kate Upton, Chrissy Teigen haben hier gestartet. Und ja, offenbar haben die einen guten Riecher. Von Anfang an, siehe Baptiste.
Karl macht Baptiste dann aber auf jeden Fall zum Gesicht von Chanel im Jahr 2008 und damit wird er natürlich weltbekannt. Baptiste zieht dann direkt nach Paris in eine von Karls Wohnungen und bekommt, und das können nur wenige von sich behaupten, Zugang zu Karls privater Wohnung, wo dann auch angeblich erotische Fotos entstehen. Baptiste hat sich immer wieder zu Karl geäußert, zum Beispiel so in einem Interview mit der Gala. Es hat mich getroffen, als ich ihm einmal gesagt habe, dass man auch mal Zeit braucht, um zu genießen, dass es gut sei, zwischen der Arbeit ein bisschen Luft zu lassen. Ich habe gemerkt, dass das für ihn inakzeptabel und undenkbar war. Es ist meine eigene Analyse, aber ich glaube, der Unterschied ist, dass ich noch viel Zeit vor mir hatte und er nicht. Deswegen hat er die Zitrone immer bis zum Letzten ausgepresst. Und Karl im Gegenzug soll ganz früh zu ihm gesagt haben, ich sehe beides in dir, eine Frau und ein Mann.
Okay, also wie sieht der eigentlich aus? Wie wird der inszeniert? Kann man ja mal versuchen, drüber zu sprechen. Also natürlich ist der wahnsinnig attraktiv. Der ist sehr muskulös, hat so ein bisschen was Androgynes. Es gibt Fotos von den beiden, da sehen die schon echt bisschen aus wie Vater und Sohn. Also Vater und attraktiverer Sohn natürlich. Es gibt auch ein Bildband, 2010. The Beauty of Violence, also die Schönheit der Gewalt. Kann man sich angucken, so ein bisschen im Netz. Das ist schon so ein bisschen kitschig, was ich da so gesehen habe, empfinde ich so. Das sind so agro-männliche Agro-Posen, so Hand im Schritt und so harte Gesichtszüge und so. Hast du auch mal angeguckt?
Ja, das merkt man schon, das ist eher so von Männern für Männer. Das ist jetzt nicht für Frauen gemacht. Ja.
Er hat einen Esprit der heutigen Jugend, eine Eleganz, eine gewisse Schönheit, die irgendwie auch zu den Mädchen passt. Und man macht ja auch nicht nur Kleider für Kleiderbügel. Ne? Und irgendwie gibt er der ganze Sache Leben.
Das ist wieder aus der Deutsche Welle-Doku. Da steht Baptiste neben ihm und hört zu, was sein Förderer über ihn sagt. Karl sagt dann auch, er arbeitet nicht viel mit Male Models zusammen. Die gehen ihm auf die Nerven und er macht eher Mode für Frauen. Witzig, sonst nerven doch immer eher die Frauen, oder? Also so vom Klischee her. Wenn ein Männermodel gut ist und dazu noch nett, dann ist Karl aber loyal und arbeitet lange mit ihnen zusammen. Baptiste wird dann auch noch das Gesicht von Fendi und Lagerfeld, Karls eigener Marke. Sprich, Karl bringt ihn unter, wo er kann und fördert ihn, wo er kann. Zu Baptistes 20. Geburtstag veranstaltet seine Mutter eine Party für ihren Sohn. Offiziell hat Lagerfeld nicht zugesagt, er kommt aber mit einem Privatjet zu der Party und hat seine Kamera dabei. Er bleibt wohl sehr lange und porträtiert jeden Gast. Später entwickelt er die Fotos und schreibt zu jedem Porträt eine Widmung und schenkt die Bilder Baptiste. Finde ich süß.
Ja.
Das ist natürlich sehr persönlich, sehr privat, kennt man gar nicht von Karl. Seit Jacques Tod ist er nicht mehr so berührt gewesen von jemandem, heißt es. Und dann schenkt Karl Baptiste eine Uhr. Es stellt sich heraus, diese Uhr hat ihm sein Vater Karl Otto zum 18. geschenkt. Er sieht in Baptiste offenbar, so viel Freud sollte schon sein, seinen Sohn. Und sich selbst mindestens als Vaterfigur. Er sagt auch selbst irgendwann zu Baptiste, du hast für mich eine Grenze überwunden. Sie umarmen sich dann lange. Baptiste gibt Karl einen Kuss auf die Wange und Karl zittert am ganzen Leib.
Ja, das sind jetzt sehr private Einblicke und die kommen aus dem... Ist ja klar, dass das kommt. Karl und ich, ein Buch, das Baptiste geschrieben hat. Also ich will jetzt ja nicht zu judgy sein, aber es hat für mich so ein bisschen komischen Beigeschmack. Also wenn nach dem Tod seines, also sagen wir es mal, sehr engen Freundes dann so kapital geschlagen wird, kommen dann eben auch aus diesem Buch so super intime Momente, die man erfährt. Ob Karl das jetzt so okay gefunden hätte, ich glaube nicht.
Na, wer weiß, wenn die sich gut kannten, vielleicht haben sie darüber auch schon mal gesprochen. Kann auch sein, weiß man nicht. Vielleicht sagt Karl dann auch, ist mir dann auch alles egal.
Ja, aber es ist jetzt kein, ich habe es mir angeschaut, es ist jetzt nicht so ein richtig schönes Buch. Ach so. Es ist ein bisschen
Groschenroman.
Heine-Trash-mäßig so.
Okay. Die Beziehung der beiden verändert sich dann. Karl fängt an, Baptiste zu kontrollieren. Er lässt ihn sogar durch seine Angestellten beschatten. Das gefällt Baptiste dann natürlich gar nicht mehr. Um das Offensichtliche mal auszusprechen, klar gibt es Gerüchte, dass da mehr ist zwischen den beiden. Die beiden dementieren das aber immer und sagen, Freunde, ja, also höchstens was Vater-Sohn-artiges, aber mehr ist da nicht, wirklich nicht. Gut, das hat Karl ja bei Jacques auch gesagt. Und das ging ja nicht so gut aus mit Jacques, ne? Der war ja sehr umtriebig und ist dann auch jung gestorben. Das könnt ihr übrigens in Folge 2 Karl Lagerfeld nachhören, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Vielleicht möchte Karl ja diesmal alles anders machen und will Baptiste deshalb kontrollieren, weil er Angst hat, ihn zu verlieren. Naja, es gäbe bestimmt auch noch einen anderen Weg, aber okay. Baptiste kann aber mit Karls Einstellung zu Sex was anfangen. Wir erinnern uns, Karl hat angeblich keinen Sex, weil er glaubt, dass die Beziehungen dadurch schneller vorbei sind. Stimmt, sagt Baptiste, wenn wir Sex gehabt hätten, wäre ich schnell weg gewesen vom Fenster. Ich möchte an dieser Stelle nur kurz bemerken, dass die 56 Jahre Altersunterschied haben. Ne? Also als der 20 war, da war Karl schon 76. Das kann jetzt jeder selber für sich judgen, wie er das finden würde, wenn die Sex gehabt hätten. Und ich möchte auch kurz betonen, dass Karl ja ganz klar in einer Machtposition war.
Ja, Baptiste, der sagt auch, also dass alle ständig Sex unterstellen zwischen den beiden, ist einfach Homophobie. Wie siehst du das?
Ja, kann ich irgendwie nachvollziehen. Aber ich frage mich sowieso, ist Baptiste überhaupt homosexuell? Hat der sich jemals so geoutet?
Nee, der ist auch mittlerweile Vater, glaube ich.
Ja, und hat eine Freundin.
Der hat Freundin oder sogar eine Frau, ich weiß es gar nicht so genau.
Ja,
ja, aber er hat es halt damals, glaube ich, eben nicht, aber er war auch sehr jung.
Ja, und er hat es in Kauf genommen, vielleicht auch um,
er hat
damit gespielt, Pinkwashing ein bisschen betrieben. Vielleicht, weiß man nicht.
Könnte, erklär mal Pinkwashing.
Pinkwashing ist, wenn man sich quasi so in der LGBTQ+-Ecke positioniert, um dort Kunden abzugreifen. So ganz, ganz grob gesagt.
Ja.
Es gibt zum Beispiel Firmen, die jetzt überhaupt nicht divers sind, weder von ihren Produkten noch von ihrem Arbeitsklima noch sonst irgendwas und die dann aber Werbung schalten, die sich ganz klar an zum Beispiel eine gaye Zielgruppe richtet, um die als Kunden zu bekommen.
Vielleicht hat Karl ihm ja auch gesagt, der war ja sowieso dann kontrollierend, äußere dich mal nicht dazu.
Ja. Also, Baptiste nimmt das alles auf jeden Fall für sich mit. Und 2012 ist es dann sogar so weit, dass es ihm offenbar nicht mehr reicht, das inzwischen bestbezahlteste Männermodel der Welt zu sein. Er will noch was anderes. Sänger werden. Karl unterstützt das widerwillig. Geil, kann ich mir genau vorstellen, wie der das widerwillig unterstützt hat. Mit einem angewiderten Gesichtsausdruck. Er sagt, damals war er Model Nummer 1 in der Welt. Das hat er aber alles aufgegeben, weil er lieber Sänger werden wollte. Was dabei jetzt rauskommt, weiß ich nicht.
Ist aber auch ein bisschen nachvollziehbar, die Position. Also es gibt eine Handvoll Songs mit Videos natürlich. Zum Beispiel Showtime. Da fährt er so schnittig so Harley durch die Wüste, Sonnenbrille, Bikerboots, so das ganze Programm. Dann hält er in der Tankstelle. Eine sehr attraktive Frau hängt da auch irgendwo so rum, so im Nirgendwo. Hat offenbar irgendwie auf ihn gewartet. Die gucken sich an, sofort Liebe. Dann kommt Plot-Twist. Der Freund der Frau aus der Tankstelle schleudert sie umher und ruft zu ihm, Home is calling you, you better get there while you can. Es geht auch noch weiter, das Video geht noch weiter, aber ich will das nicht spoilern.
Wer gewinnt, frage ich nur. Wer gewinnt?
Baptiste gewinnt.
Natürlich.
Natürlich.
Und die Frau verliert, so oder so. Davon kann man
nein,
ausgehen.
Die gewinnt auch, weil sie mit Baptiste letzten Endes hinten auf dem Motorrad davon rast. Also zur Musik kann man vielleicht auch noch was sagen, aber auch nur so einen Satz. Das ist wirklich richtig übler Disco, so House-Trash mit sehr dünnem Gesang. Austauschbar.
Also kurz und gut, es wird schwierig oder anders gesagt, es kriselt bei Karl und Baptiste. Streit gibt es auch wegen Baptistes Katze. Endlich kommt die Katze, Heiko.
Ja.
Baptiste will 2011 seine Katze über Weihnachten für eine Woche bei Karl lassen. Karl fragt, hat die Bakterien? Und übernimmt sie dann widerwillig. Baptiste fährt also in den Urlaub, die Katze zieht bei Karl ein. Als Baptiste zurückkommt, steht er vor der Haustür und will seine Katze wieder abholen. Nein, die bleibt jetzt hier, sagt Karl. Die gehört jetzt mir. Ihr Name? Choupette. Baptiste nimmt sie erst mit, gibt danach und schenkt sie Karl. Es herrscht kurzzeitig Frieden, aber dann der Bruch. Er modelt jetzt auch für andere und es ist irgendwie over.
Ich erzähle nochmal ganz kurz jetzt im Schnelldurchlauf das Leben von Baptiste. bis heute, also der macht im März eine T-Shirt-Kollektion, auf der Carl is my father steht. Naja, die sehen sich 2018 letztes Mal und gehen in Paris essen. Und nach Karls Tod bringt Baptiste sich immer mal wieder ins Gespräch über Karl, muss man sagen. Also zum Beispiel während der Corona-Zeit behauptet er, Karl hätte bei all dem nicht mitgemacht, er sei ein aufrechter Mann gewesen. Okay, jetzt wird es auch ein bisschen dünn mit der Story von Baptiste. Also ich finde, wir verabschieden uns jetzt von ihm.
Ich hätte auch gerne nicht bei der Corona-Zeit mitgemacht, weil ich eine aufrechte Frau bin. Was Karl bleibt von Baptiste? Choupette, die Birma-Katze mit den blauen Augen. Eigentlich erwarte ich jetzt von dir, Heiko, dass wir einen Ausflug ins Tierreich machen.
Gar kein Interesse daran. Das ist wirklich so gar nicht mein Ding. Also über Menschen viel reden, gerne Tiere, irgendwie nicht. Kannst gerne übernehmen.
Ich hatte sehr viele Katzen. Sehr, sehr viele Katzen. Als Kind.
Cat Lady viel?
Nee, als Kind hatte ich sehr viele Katzen. So. Wir haben mal zeitweise auf dem Bauernhof gewohnt.
Die Bauernhofgeschichte.
Ja, 16 ja. Katzen. Wir hatten eine Katze, die war schwarz und die hießen, also die Hauptkatze, die quasi die Urmutter von allen hieß Blackie. Dann gab's Blackie Baby, dann gab's Blacker, dann gab's Fresse Blackie, Kratze Blackie, Miaue Blackie, Kotze Blackie.
Kotze Blackie.
Kotze Blackie. Hat auch nicht so lange gelebt, leider. Die hat sehr viel gespuckt als kleines Kätzchen.
Kommen die alle von dir, die Namen?
Meinen Angehörigen, sag ich mal so. Also, ich übernehme dann mal. Eine Birma-Katze ist natürlich eine Rassekatze mit halblangem Fell. Sie gelten als anpassungswillig, lernwillig, nähebedürftig und verschmust. Das sind jetzt nicht gerade klassische Katzenkriterien. Logische Frage natürlich irgendwann, wieso Choupette? Also, Houppette mit A, mit französischem A, heißt Puderquaste. Aha. Also, weil die Katze eben so aussieht wie eine Puderquaste. Und dann gibt's dann noch was Kompliziertes mit der Zuchtlinie und dass deshalb das mit dem C beginnen muss und so. Aber das führt hier zu weit. Karl nennt Choupette seine Lebensgefährtin.
Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob ich wirklich weiß, was eine Puderquaste ist.
Eine Puderquaste ist so ein bauschiges Ding, womit man in den Puder reingeht und sein Gesicht pudert.
Ah, okay. Also eine Sache kann ich beisteuern, die habe ich auch eh schon mal gehört. Choupette hat einen eigenen Insta-Account und postet da natürlich auch selber Sachen. Die hat 264.000 Follower. Ich hatte irgendwie was Geiles erwartet, also was Witziges oder so. Aber eigentlich sind da wirklich nur ab und zu Fotos von dieser Katze. Punkt. Und er ist nicht sehr kultig. Choupette hat eine eigene E-Mail-Adresse. choupette@mypetagency.com. Ich habe da eine Mail geschrieben, habe aber leider keine Antwort bekommen bis heute.
Okay, ich habe sie das letzte Mal gesehen im Zusammenhang mit Kim Kardashian, weil 2023 war die Met Gala, ja. Diese große Modeveranstaltung in New York, war unter dem Motto Karl Lagerfeld. Mhm. Und Kim Kardashian wollte sich Choupette mieten dafür und ist dann mit ihrem Fernsehteam nach Paris gefahren, um mit Choupette sich anzuschnuppern. Und Choupette war sowas von überhaupt gar nicht nett und freundlich, sondern hat Kim mehrfach angefaucht, sie gekratzt und hatte gar keinen Bock. Und dass man merkte so, dass die Besitzer von Choupette oder die Betreuer von Choupette ganz peinlich berührt waren, dass Kim Kardashian ist extra dafür angereist. Das kann man sich schön angucken im Internet.
Aber kann man das machen? Kann man die jetzt mieten?
Na, Mann, also Kim Kardashian. Mann, glaube ich jetzt nicht. Aber ja, Kim
gut,
Kardashian.
Ist aber für nur eine Frage von Geld, oder?
Ja, und es war für Karl Lagerfeld Tribute 2023 in der Met Gala. Also das ist, glaube ich, das wäre quasi eine Kooperation zwischen Influencern gewesen. Hat aber nicht funktioniert.
Okay. Schade. Ja, eine Sache fand ich doch ein bisschen bemerkenswert. Am Vatertag, jetzt bei diesem Insta-Account von Choupette, da gibt es ein Posting, da wird Karl zitiert. Ein Vater ist nicht jemand, der Leben schenkt. Das wäre zu einfach. Ein Vater ist jemand, der Liebe gibt. Also wenn man an seine Beziehung zu seinem Vater denkt, also an die fehlende Beziehung, die haben ja quasi nicht kommuniziert miteinander, finde ich das irgendwie in dem Zusammenhang ein bisschen rührend und auch traurig.
Ist auch traurig, aber wir wissen, dem Vater ist ja auch übel mitgespielt worden. Ne? Da war viele in kalten Gefängnissen eingesperrt im Ersten Weltkrieg.
Wie viel Grad nochmal?
-67,2. Könnt ihr in Folge 1 nachhören. So sieht übrigens ein normaler Tag von Choupette aus, also zu Karls Lebzeiten natürlich. Morgens kommen zwei Hausdamen, die sich ausschließlich um die Katze kümmern. Sie machen ihr die Haare, pflegen, waschen und kämmen sie. Sie dokumentieren das dann alles in einem kleinen Büchlein, was Choupette so in Karls Abwesenheit macht und berichten ihm das dann später alles haarklein. Wenn Karl dann nach Hause kommt, gibt's Abendessen. Choupette ist ungern auf dem Boden, deshalb sitzt sie auf dem Tisch, vor sich ihr Geschirr von Gouyard, das ist so eine ganz teure Porzellanfirma. Wasser bekommt sie in kleinen Schälchen, kleine Kroketten in einem anderen, kleine Pasteten in einem dritten. Alles wird ihr immer ordentlich serviert, Choupette entscheidet dann selber, was sie möchte. Aber fair enough, sie ist neben Karl eine Großverdienerin. 2015 verdient sie 3 Millionen Dollar. Sie macht zum Beispiel 2 Werbejobs, einen für ein japanisches Schönheitsprodukt und einen für Opel Corsa.
Karl Lagerfeld. Diesmal ist er nicht in modischer Mission unterwegs. Der Designer ist in Berlin, um seinen neuen Autokalender zu präsentieren. Als Supermodel posierte Choupette, Lagerfelds Birma-Katze.
Das ist ein eigener Beitrag über Karl und seine Katze auf Deutsche Welle. Die Deutsche Welle hat Karl geliebt, ne? Kann man so sagen. Ja. Worüber berichten die denn heute eigentlich? Naja, was ging gar nicht für Choupette? Katzenfutter. Dafür ist sie zu anspruchsvoll, soll Karl gesagt haben. Sie ist wie ein Mensch, aber das Gute, sie ist still. Wir müssen nicht diskutieren. Sie hasst andere Tiere, sie hasst Kinder. Sie ist wie Greta Garbo. Wenn du sie sehen könntest, würdest du es verstehen. Und she's an inspiration for elegance, for attitude.
Also dieses Ding, Tiere so krass zu vermenschlichen. Ich habe mir ja vorgenommen, weniger judgy zu sein, aber irgendwann ist auch genug. Also jeder soll ja machen, was er will, aber lass doch die Tiere in Ruhe, weil irgendwie ist ja klar, der redet in diesem Statement über Choupette eigentlich über sich selber, oder? Also sowohl im Positiven wie im Negativen. Das passt ja alles 1:1.
Ja. Erinnerst du dich noch, in der 2. Folge, Brigitte Bardot hat auch Choupette eine E-Mail geschrieben, dass sie dafür sorgen soll, dass Karl Lagerfeld keine Tiere mehr tötet. Also da sieht man ja auch schon so, also Tierliebe wird jetzt bei Karl auch nicht so groß geschrieben. Es ist dann schon auch eher speziell diese Katze, weil die mit Baptiste zu tun hat. Und ich glaube auch, weil sie ihm Profit bringt.
Oh, meinst du?
Schon auf jeden Fall.
Aber das hat er doch gar nicht nötig.
Das ist doch bei reichen Leuten überhaupt kein Argument.
Ja, aber 3 Millionen Dollar, das ist doch gar nichts für ihn, oder?
Ja, aber ich glaube, er findet es dann lustig, dass er es sogar schafft, aus einer Katze eine Marke zu machen. Also ich glaube, das ist so für sein Portfolio, ich kann aus jedem eine Marke machen.
Ich könnte mir vorstellen, also bei einer Katze, er sagt es ja schon, die gibt keine Widerworte. Also vielleicht ist das einfacher für ihn, dann so näher aufzubauen als mit Menschen.
Ja, und vielleicht ist es auch alles Quatsch und nur eine Inszenierung. Kann auch sein. Es füttert so in den Narrativ. Nach Karls Tod macht Choupette übrigens Werbung für Katzenmöbel. Das hätte Karl bestimmt nicht gefallen. Sie hat ihren eigenen Agenten, Lukas Berulier, und der bekommt sehr viele Anfragen für Choupette. Er hat jetzt eine Agentur gegründet, die sich ausschließlich um Influencer-Tiere kümmert. Und es gibt jetzt auch eine Katzenhängematte in Champagnerfarben.
Als sie dann kam, war es schon so, wie wenn Karl irgendwie kommt. Also sie trägt so ein bisschen die Aura mit rein.
Gut, vielleicht lassen wir das jetzt mal auf sich beruhen. Das ist ein Beitrag im Bayerischen Rundfunk gewesen. Karls Aura hat Choupette also, sagt dieser Typ von dem Startup mit den Katzenmöbeln. Naja, gut, lass gut sein. So, jetzt wird's aber nochmal ernst. Wir kommen zu Karls letzten Jahren. Am 5. Juni 2015 sitzt Karl in Saint-Tropez auf der Toilette. Er hat ein sehr verbreitetes Problem, was Männer in seinem Alter haben. Er ist 77 und er kann plötzlich nicht mehr pinkeln. Er nimmt das Handy und schreibt seinem engen Vertrauten, Bodyguard und persönlichen Assistenten Sébastien Jondot. Sébastien nimmt das Pinkelproblem sofort ernst. Er setzt alle Hebel in Bewegung, um so schnell es geht, einen Arzttermin für Karl zu vereinbaren. Ein paar Minuten später hat er 2 der wichtigsten Professoren für Urologie in Paris am Telefon. Sie wollen Karl direkt untersuchen, aber der will nicht ins Krankenhaus. Wahrscheinlich wegen seiner Erfahrung mit Jacques. Am Abend gegen 20 Uhr rast Bodyguard Sébastien mit seinem Motorrad und einer Urinprobe los, um sie untersuchen zu lassen. Karl und Sébastien harren dann zusammen aus und warten. Stunden später kommt das Ergebnis der Urinprobe. Es ist ernst. Karl Lagerfeld hat Prostatakrebs. Die beiden fahren direkt zurück nach Paris. Karl geht es sehr, sehr schlecht. Er ist total verängstigt. Und mit diesem Tag ändert sich alles. Karl spricht aber mit niemandem über seine Krankheit.
Ja, es nervt ja schon fast, aber dieser Sébastien, der hat dann tatsächlich auch ein Buch geschrieben. Das heißt, wie geht es dir, lieber Karl? So lautet auch die SMS, die er Karl schreibt am Tag der Diagnose. Das ist auch eine Zumutung, finde ich, wer da alles irgendwie Zeug veröffentlichen muss. Also jahrelang enge Beziehung zu so einem Mann und dann Kohle rauspressen nach dem Tod mit Interna. Hatten wir alles schon mal. Ich muss es einfach nochmal sagen. Ich finde es echt stillos. Okay, also dieser Sébastien hat später in Interviews auch gesagt, Karl wusste, das ist sein Todesurteil. Also alles, was jetzt nach dieser Diagnose noch passiert, muss man vielleicht immer damit in Zusammenhang bringen, oder? Also wie so eine Art Schatten, der über seinem Leben liegt.
Ja, ob man es ihm so einfach machen kann, weiß ich nicht. Wir gucken mal, was da jetzt so alles passiert.
Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden, muss daran gearbeitet werden. Und der Bund wird alles in seiner Macht Stehende tun, zusammen mit den Ländern, zusammen mit den Kommunen, genau das durchzusetzen.
Also das ist jetzt aber mal ein krasser Break, oder? Mhm. Dieser sehr berühmt gewordene Satz von Merkel, dass wir schaffen das, war ja für sehr viele Menschen ein Bruch und auch für Karl. Wir sind immer noch im Jahr 2015, nur ein paar Monate nach der niederschmetternden Diagnose Prostatakrebs. Und jetzt passiert was, das mit dem bisherigen Bild von Karl Lagerfeld einfach gar nicht zusammenpasst. Er beginnt, sich zu radikalisieren. Das ist ein großes Wort, aber bei ihm passt das. Er hat sich sein Leben lang nie groß zu politischen Themen geäußert. Wir wissen, dass er mit den Grünen nichts anfangen kann und Sozialismus für falsch hält, aber da ist er nicht der Einzige in seiner Alters- und Einkommensklasse. Aber das war's dann auch schon. Irgendwas scheint Angela Merkel mit diesem Satz aber bei ihm zu triggern. In seinem Kopf mischt sich alles zusammen. Der Terrorangriff auf die Redaktion von Charlie Hebdo am 7. Januar 2015, die Bilder von den flüchtenden Menschen im Sommer, der Terroranschlag auf das Bataclan, auch in Paris im November, dann die Silvesternacht, in der viele Frauen in Köln belästigt wurden. Das alles wird zu einem Brei. Und er äußert sich öffentlich zu all dem und sagt, diese liberale Willkommenspolitik hat den Aufschwung der AfD und deren Einzug in den Bundestag ermöglicht. Er sagt, er hat gehofft, so etwas nie wieder erleben zu müssen. Und jetzt schämt er sich für Deutschland.
Also, dass diese Sätze von Merkel gut gemeint waren und ich fand die auch persönlich toll, das ist das eine. Dass das viele Leute richtig aufgebracht hat, ist auch klar. Also ich kann mich erinnern, ich war damals zufällig in München und habe gesehen, wie Deutsche am Bahnhof geflüchteten Menschen geholfen haben und geklatscht haben. Und es war irgendwie so, der Vibe war wirklich krass. Also, dass das dann alles umkippt, klar. Der Moment war aber wirklich krass. Das habe ich so als Gefühl noch nie gehabt. Und ja, seitdem auch nicht mehr.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte es beim Mauerfall, hatte ich das so ein bisschen. Also so, dass man im Gefühl hat, man ist irgendwo historisch, irgendwas ist so nicht in der Luft. Und das hatte auf jeden Fall was ganz Positives. Ich finde jetzt auch im Nachhinein, das anders zu beurteilen, ist einfach. Ne? Also, dass man im Nachhinein sagt, naja, das war vielleicht der Anfang vom Ende. Ja. Oder beziehungsweise hoffentlich nicht vom Ende, aber der Anfang von diesem gesellschaftlichen Umschwung. Aber dass er das damals schon gesagt hat, das finde ich schon irgendwie schon krass.
Das wirft kein gutes Licht, finde ich, weil das war gefühlt schon erstmal großer Konsens, dass das ein guter Vibe ist, so, ne? Also, dass das dann die AfD gepusht hat, glaube ich letztlich auch. Da ist halt vieles dann auch schiefgelaufen im Laufe der Monate und Jahre. Aber das ist jetzt als Meinung auch gar nicht so krass radikal, oder?
Nee, ist es nicht. Aber er geht dann einen Schritt weiter. 2017 sagt er im französischen Fernsehen, man kann nicht, auch wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, erst Millionen Juden umbringen und dann später Millionen ihrer engsten Feinde ins Land lassen. So, Heiko, und das ist Islamophobie und Rassismus.
Ja, die ärgsten Feinde der Juden, die haben wir ja schon im Land. Und das sind einfach die Deutschen, würde ich sagen, ne?
2018 sagt Lagerfeld in einem französischen Interview zu Le Point, musste sie sagen, dass man 1 Million Migranten willkommen heißen muss. Man muss sich der Vergangenheit, die wir in Deutschland haben, erinnern. Ich hasse Merkel dafür, dass sie das vergessen hat. Und weiter, wenn das so weitergeht, gebe ich die deutsche Staatsangehörigkeit auf. Ziemlich drastisch und sehr untypisch. Er legt jetzt permanent nach. Er verabscheut Merkel, sagt er. Das Paradoxe daran ist, dass Merkel das Böse an die Macht befördert, während sie es reparieren will. Klar, mit seiner Krankheit hat er sein Todesurteil bekommen und ist wahrscheinlich deswegen echt mies drauf. Aber das rechtfertigt seine Aussagen, insbesondere die rassistischen und islamophoben, natürlich trotzdem nicht.
Nee.
Um das ganze Bild von Karl zu zeichnen, müssen wir uns auch noch ein paar andere dämliche Äußerungen angucken. Die aus der Zeit kommen, wo er übrigens noch nicht krank war. Zum Beispiel Menschen gegenüber, die nicht, ich sag mal, Größe 34 haben. Das geht schon 2013 los. Er sagt, nicht die Magersüchtigen seien das Problem, das wären ja nur 1% der Gesellschaft, sondern ich zitiere, die Dicken seien das Problem. Adele nennt er etwas zu fett. Oder er sagt in einer Talkshow, keiner im Publikum will Frauen mit Rundungen sehen. Und damit nicht genug, er klagt Übergewichtige an, der Gesellschaft zur Last zu fallen. Das Loch in den Sozialkassen kommt auch von Krankheiten, die sich zu dicke Leute eingefangen haben. Die Vereinigung Schön, Rund, Sexy, Ich stehe zu mir, zeigt Karl Lagerfeld daraufhin im Oktober 2013 wegen Diffamierung und Diskriminierung der Gemeinschaft von Frauen mit Rundungen an.
Ja, Spiegel Online berichtet darüber, also damals. Und die Überschrift ist, es läuft nicht rund für Lagerfeld. Ich weiß nicht, das ist wirklich ein elendes Wortspiel. Wird man das noch bringen? Also ist ja klar, dass jetzt anders geredet wird über das Thema. Ich will es auch nicht verharmlosen. Es ändert sich halt auch permanent was, ne? Also wenn über so Dinge geredet wird. Aber das, finde ich, ist schon, bin ich drüber gestolpert.
Also was ich daran vor allem problematisch finde, ist ja die Art und Weise, wie er das sagt. Also dass er ein Problem herausstellt und dass er das auch miteinander vergleicht und das aufzählt von wegen, wie viel Magersüchtige jetzt gesundheitliche Probleme haben oder das Gesundheitssystem oder sowas beschädigen im Gegensatz zu Menschen mit Übergewicht. Übergewicht ist ja schon auch ein Problem, gerade in Amerika und in Ländern mit einfach einer großen Anzahl von Menschen mit Übergewicht, die sehr darunter leiden. Also wir haben ja vorhin über Ozempic geredet, aber ich glaube, der Ton macht ja die Musik. Wenn man das auf eine liebevolle, empathische, caring Art und Weise macht und nicht so verabschiedet, verachtend und gehässig. Und das spielt ja bei ihm hier mit, dass er, man merkt, er findet wahrscheinlich Menschen, die etwas fülliger sind, aus ästhetischen Gründen auch nicht gut. Und das ist daran, was so verletzt und was halt überhaupt gar nicht geht. Über das Thema an sich kann man ja ruhig reden. So, ne?
Nee, das drückt sich eins zu eins aus, diese Abscheu.
Es ist Abscheu also, und das ist das, was einem daran wirklich so gar nicht gefällt.
Richtig viele Zitate, wo er so caring oder sowas klingt, haben wir auch nicht gefunden, ne? Also generell, egal welches Thema.
Ja, nee, stimmt. Und dazu kommt, das sind ja nicht einfach nur so Sprüche von einem dünnen alten Männchen, ne? Karl Lagerfeld ist einer der wichtigsten Modemacher der Welt. Natürlich hat das auch Einfluss auf die Mode. Hier noch ein Zitat, das glaube ich auch viele kennen. Die dicken Mütter mit ihren Chipstüten vor dem Fernseher, die sagen, dünne Models seien hässlich. Oha. Er sagt dann auch, beim Dünnsein geht es um Illusionen und Träume.
Ja, also wir haben ja schon mal über den Heroin-Schick gesprochen, also diese sehr dürren Models wie Kate Moss. Da ist Karl ja auch, also sagen wir zumindest, mitverantwortlich gewesen. Er hat sich dem ja nicht entgegengestellt. Und er hat sich nicht weiterentwickelt, muss man sagen. Also ich meine, wir nähern uns ja quasi schon dem Ende der Folge und so einer Zusammenfassung des Ganzen. Findest du, dass Karl im Grunde am Ende nur ein alter weißer Mann ist, der es nicht schafft, sich irgendwie noch ein bisschen zu verändern?
Nee, ich glaube, dazu ist er dann doch irgendwie zu komplex und zu weltoffen. Also dieses alter weißer Mann-Synonym ist für mich jetzt wäre nochmal was anderes. Der ist ja in ganz vielen Bereichen, bleibt er ja trotzdem weltoffen.
Das
und
ist
ein Kreativer,
was es so komisch macht,
so.
Oder?
Ja, also den Begriff würde ich jetzt hier auf jeden Fall nicht benutzen.
Nee.
Er hatte einfach schlimme Ansichten und es ist aber sehr komplex, ne? Es ist eine komplexe Persönlichkeit.
Ja.
In seinen letzten Monaten Ende 2018 ist er dann endgültig nicht mehr wie vorher. Er beschwert sich nicht, aber seine Energie schwindet zusehends. Trotzdem arbeitet er weiter und erscheint auch noch auf seinen Modenschauen, aber nicht mehr am Ende auf dem Laufsteg, sondern winkt nur noch kurz hinter dem Vorhang hervor. Bei seiner letzten Chanel Haute Couture Modenschau schaffte er es danach nicht mal mehr an den Anfang des Laufstegs, was sehr ungewöhnlich ist. Er hat sich doch immer so gerne seinen Applaus nach den Schauen abgeholt. Er veröffentlicht ein Statement. Mr. Karl Lagerfeld, Artistikdirektor von Chanel, fühlt sich müde und bat deshalb die Direktorin unseres Ateliers, ihn zu vertreten. Der unkaputtbare Karl fühlt sich müde. Noch kurz vor seinem Tod hatte er seinen engsten Vertrauten Sébastien Jondot damit beauftragt, einen Privatjet für ihn zu organisieren, um zu seiner Modenschau am 21. Februar von Fendi zu reisen. Diese Reise wird er nicht mehr antreten. Karl Lagerfeld verstirbt am 19.02.2019 in Paris an den Folgen seiner Prostatakrebserkrankung. Seine Hand liegt in Sébastiens Hand, er bittet ihn noch als erstes Baptiste anzurufen. Der Tod ist ein Schock für sein gesamtes Umfeld und gefühlt jeder Promi der Welt bekundet seine Trauer per Social Media und postet Fotos von sich und Karl. Noch Wochen nach seinem Tod bleibt Karls Schreibtisch bei Karl Lagerfeld in Paris unberührt.
Also wir haben jetzt ja in den 4 Folgen auch über unangenehme Seiten von ihm gesprochen natürlich. Sybille Schick schreibt zum Beispiel an seinem Todestag auf Twitter, ich zitiere, niemand muss einem Rassisten, Sexisten und Klassisten wie Karl Lagerfeld nachtrauern. Wohlhabend auf die Welt zu kommen, in der Modebranche tätig zu sein und in Kohle zu schwimmen, bringen nicht zwingend eine schlechte Persönlichkeit mit sich. Man entscheidet sich bewusst dafür. Das finde ich eine sehr deftige Zusammenfassung eines langen Lebens. Hat sich das bei dir, das Bild von Karl, eigentlich sehr geändert im Laufe der letzten 4 Folgen?
Nee, also erstmal finde ich, dass sie auf jeden Fall recht hat. Also das ist auf jeden Fall eine Entscheidung und man hat eine große Verantwortung und es ist ja so, ne, wenn wir in einer Welt leben würden, wo es keinen Sexismus, keinen Rassismus, keine Unterdrückung gäbe, dann könnte man ja auch alles sagen, was man will. Dann gäbe es ja kein Problem. Aber in der Welt, in der wir leben, würde man sich von so jemand in seiner Position auf jeden Fall ein bisschen schönere Ansichten wünschen, die er dann auch irgendwie kundtut. Das heißt, ich finde das erstmal als Meinung von ihr, kann ich irgendwie verstehen. Ich hatte nie dieses Fan-Ding mit Karl Lagerfeld, dass ich dachte, das ist jetzt ein guter Mensch. Das heißt, für mich hat sich das Bild jetzt nicht so wirklich geändert. Ich fand ihn immer super interessant und spannend und ein bisschen skurril und natürlich auch lustig, seine ganzen Sprüche und sowas. Aber dass es jetzt kein guter Mensch ist, das habe ich mir, wie gesagt, schon länger gedacht.
Guter Mensch ist irgendwie gar nicht so eine richtige Kategorie für mich. Also das, wer ist schon ein guter Mensch? Also ich finde diese Zusammenfassung eines gesamten Lebens, Rassist, Sexist, Klassist, ist zu wenig.
Zu doll. Ja, es ist ja komplex.
Also der ist ja schon, da ist schon noch sehr viel auch andere, sehr viel Schönes auch dabei bei ihm gewesen, finde ich. Und das jetzt nur diese Aspekte rauszugreifen, das wird dem einfach nicht gerecht, finde ich.
Ja, und vor allem, gibt es ja rassistische Äußerungen, die Menschen tätigen, die jetzt kein Rassist sind, die manche Sachen auch aus, keine Ahnung, Populismus oder was auch immer sagen. Ne? Ich glaube nicht, dass er ein Rassist, ein Sexist und ein Klassizist war, wirklich so, wie er gelebt hat. Ich glaube, dass er sich irgendwie so ein bisschen als komischer, schräger Mann verkauft hat und das manchmal in diese Richtung ging.
Ja, also ja, vor allen Dingen, ey, ganz hart, wenn du so berühmt bist, wenn du so viele Interviews gibst, also wenn ich mir vorstelle, ich müsste zu allen möglichen irgendwas sagen, ey, du wirst so viel unkorrektes, dummes und idiotisches Zeug finden am Ende meines Lebens.
Ja, das glaube ich nicht, Heiko, dass man sowas findet, was er am Schluss gesagt hat. Das
ich bin ja noch nicht so alt wie er.
Du wirst noch sehr viele Interviews geben, meinst du?
Nee, aber ich glaube, dass meine Meinungen auch bestimmt noch dümmer und simpler werden, weil ich die Welt immer weniger verstehe. Da rechne ich schon
mit. Ich meine, wir erinnern uns an seinen Studioleiter Edgar Wright, der gesagt hat, er hat wahnsinnig viel für ihn getan als Schwarzen und so. Deswegen glaube ich, das stimmt schon. Es ist hier, dass er Rassist und Sexist war, period, und das ist sein Lebenswerk, da hast du recht, das ist Quatsch. Das würde ich auch so sagen. Am 22. Februar kommt sein engster Kreis inklusive Choupette zur Einäscherung zusammen. Zu Lebzeiten hasste Karl Beerdigung, wir haben ja darüber gesprochen, er drückte sich, wo er kann. Sein letzter Wunsch war, dass seine Asche mit der seiner Mutter und der von Jacques vermischt werden soll. Sebastian wurde damit beauftragt und er verstreute das Aschegemisch irgendwo in Frankreich, so wie Karl es sich gewünscht hatte. Es gibt keinen Gedenkort. Was ich interessant finde, ist, dass sein letzter Begleiter war ein Angestellter. Sein Bodyguard, den er ja bestimmt auch bezahlt hat. Also ich meine, die waren bestimmt auch befreundet, aber das finde ich schon irgendwie auch schräg.
Ja, das stimmt. Aber der hatte auch sonst keine Freunde, die nicht gleichzeitig auch Angestellte waren, oder?
Was ist mit Caroline von Monaco? Wo ist die eigentlich gewesen? Wo war die in seinen letzten Stunden?
Oh, das willst du so sagen?
Ja, das will ich so sagen. Kann sich mal hier melden. Naja, die Geschichte von Karl ist damit aber noch nicht zu Ende. Denn jetzt geht es um Geld. 400 Millionen Euro, das ist so das geschätzte Erbe. Lagerfeld hat angeblich 7 Haupterben, darunter Baptiste und Sebastian. Das macht es noch schwachsinniger, dass sie jetzt irgendwelche Bücher schreiben, wenn die von ihm auch noch Geld bekommen haben.
Ja.
Außerdem werden Angestellte und Choupette bedacht, mit einer lebenslangen Rente natürlich. Alles ist akribisch vorbereitet. Karl hatte einen langjährigen Vermögensverwalter namens Lucien Friedländer. Den hat er mit der Abwicklung beauftragt. Die Monate ziehen ins Land. Eine Steuerhinterziehung von 20 Millionen Euro kommt plötzlich auf. Und plötzlich, ab 2020, ist Lucien nicht mehr erreichbar. Wie vom Erdboden verschwunden. Es kommt Unruhe auf. Und Gerüchte. Hat er sich etwa auf eine Insel zurückgezogen mit dem ganzen Vermögen? Es kommt zu einem Gerichtsverfahren 2022. Die Erben wollen Lucien ersetzen. Seine Frau tritt auf und erklärt, Lucien ist 87 Jahre alt, er ist krank und er konnte einfach nicht mehr. Lucien fühlt sich gedemütigt, er schließt seine Kanzlei und zieht in die Schweiz. Ein Ersatz wird beauftragt, den größten Teil des Nachlasses durch Versteigerung und Verkäufe zu Geld zu machen und noch ausstehende Schulden einzutreiben. Denn es stellt sich heraus, Lagerfeld hat wohl immer wieder Geld verliehen, ohne sich um etwaige Rückzahlungen zu kümmern. Irgendwie sympathisch. Außerdem sollen jetzt Lagerfelds frühere Geschäftspartner ausbezahlt werden, wie etwa die New Yorker Society Lady Susan Gutfreund, die an Lagerfelds Immobilienportfolio beteiligt ist. Das umfasst mehrere Wohnungen, sowie eine Villa bei Paris, ein Haus in Südfrankreich, das laut Bunte von einem Vertrauten bewohnt wird, und 2 Apartments in Monaco. Das ist jetzt aber irgendwie ein kleinliches Ende. Karl hätte das bestimmt gehasst. Das war's, Heiko. Das war's mit Karl Lagerfeld. 4 Folgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Was kommt eigentlich als nächstes? Das war eine Suggestivfrage, weil ich weiß natürlich, wer als nächstes dran ist. Und zwar ist es, Mensch, Gina Lisa Lofing. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Wir machen 2 Folgen und eventuell machen wir mal eine kleine Überraschung. Und es wird ein Interview mit ihr geben. Wir gucken mal, wir sind noch dran, ob wir sie bekommen. Und das könnt ihr dann hier hören. Ab nächsten Donnerstag, Mensch, Gina Lisa. Ich freue mich. Und ich sag's nochmal, wenn ihr diesen Podcast mögt, dann könnt ihr auf die Abo-Glocke drücken. Das kostet keinen Pfennig Geld. Ihr drückt da drauf, ihr folgt dem Podcast und die Abo-Glocke und dann seid ihr immer versorgt mit den aktuellen News von Mensch. Mit Elena Gruschka und Heiko Beer. Ich sag Tschüss an dieser Stelle. Ach so, ich habe noch eine Sache, die ihr machen könnt. Wenn ihr Wünsche habt, wer der nächste Mensch sein soll oder überhaupt der nächste vielleicht nicht, aber mal ein Mensch sein soll, ne? Dann schreibt mir doch bei Elena_Gruschka bei Instagram und dann gucke ich mir das mal an und dann machen wir das vielleicht. Also, bis dahin, liebe Grüße. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
Hammer.
Oha.
Sein eigenes Haus kaputtgeschlagen.
Mensch. Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Beer, produziert von 7-1 Audio und den Wakeword Studios.